Ja, hallo, hier ist das AWS-Magazin. Heute am Mittwoch, dem 5. Februar in der Sendung, sind heute Etta Kivili und
Nils-Björn Schwittke. Und ich sage euch auch ein Hallo.
Hallo.
Ich habe keinen Kopfhörer, den muss ich mir jetzt organisieren, denn wie das so ist, wir sind ja alle keine Leute, die ständig hier im Studio arbeiten, sondern wir sind aus unserem Leben hierher getaucht, um in das Radioleben einzutauchen und für euch Sendung zu machen. Und irgendwie müssen wir den Powerschalter noch... Ah, jetzt höre ich mich. Ja, und
wir sind heute nicht allein im Studio, genau, sondern wir haben zwei Gäste, denen wir jetzt mal Hallo sagen können. Das sind der Tim und der Lothar, mit denen wir heute uns unterhalten, über eine Fülle von Themen im Grunde. Oder wir nehmen uns nämlich den Anlass der Sprengung des AfE-Turms, also des Uniturms in Bockenheim, die ja am Sonntag war, um über Bockenheim zu sprechen, über den Campus Bockenheim zu sprechen, wie es da weitergeht auf dem Gelände und vielleicht auch ein bisschen einen Blick zu werfen, wie sich Uni verändert und warum das ein Symbol ist, dass der Uniturm gesprengt worden ist, dafür, wie die Uni jetzt anders wird oder
und
schon geworden ist.
Natürlich wollen wir auch den Aspekt Universität als Raum, in dem Kultur, in dem nicht nur Bildung stattfindet, sondern auch Kultur, also die Menschen, die an der Uni auch studieren und arbeiten, haben natürlich auch da sich Freiräume geschaffen in den letzten Jahren, die durchaus was mit Kultur zu tun haben, was mit Musik, mit Gesang, mit Theater, mit Tanz, und auch das hat ein Zentrum oder einen Platz in dem bisherigen Treiben der Universität Frankfurt.
Ja, da sind wir wieder zurück im Studio. Und wie hieß das Lied? Wir haben es hier.
Ja, das Lied hieß Queremos Paz vom Gotthard-Projekt. Und ja, wir wollen Frieden. Und das, die O-Töne, die da drin waren, waren übrigens von der Rede von Che Guevara vor der UN in den 60er Jahren.
Ja. Das leitet dieser Titel auch eigentlich über. Wir haben ja heute das Thema mit Turm und Uni und Campus. Aber uns, die ETA und mich, treibt noch etwas anderes um, worüber wir gerne vorneweg sprechen wollen. Wir wollen etwas kommentieren, was die letzte Woche in den Medien war, nämlich die Sicherheitskonferenz in München und die Äußerungen es war ja auch der UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hier in Deutschland und hat mit der bekrückten Kanzlerin gesprochen und hat eingefordert, dass die Bundesrepublik Deutschland eine größere militärische Verantwortung oder eine größere Rolle in militärischen Auseinandersetzungen international spielen soll. Und bei dieser Sicherheitskonferenz, die in München quasi stattfand, wo die Kanzlerin nicht anwesend war, aber der Außenminister Frank-Walter Steinmeier und auch unser Bundespräsident, der Pfaffe, wie heißt der nochmal? Herr Gauck, der auch evangelischer Pfarrer ist, also das ist alles nur Geplänkel, der dann sagte, dass in einer viel zitierten Rede dazu übergeleitet hat, dass also die Bundesrepublik wieder mehr Verantwortung übernehmen sollte und das nichts mit Hegemonie zu tun hat. Und um es auf den Punkt zu bringen, international will man, dass Deutschland sich in militärische Auseinandersetzung anders als bisher nur mit unterstützenden Maßnahmen, sondern auch mit Kampftruppen einbringt.
Und das ist natürlich vor dem Hintergrund der Äußerungen des vorherigen, also doppelt vorherigen Bundespräsidenten Horst Köhler, der ja sein Amt aufgeben musste wegen eines Interviews, wo er gerade auf dem Rückflug von Afghanistan eine Journalistin, ich glaube vom Deutschlandradio, erzählte, ja, warum sich Deutschland in Afghanistan engagiert, nämlich aus Standortinteressen und um Zugänge zu Rohstoffen zu sichern. Also ein ganz nationales Interesse, ja, ist das natürlich ganz hochbrisant, dass da jetzt so ein vergrößertes Engagement unter dem Deckmantel von Verantwortung eingefordert wird.
Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einen Spontispruch aus den 70er Jahren, oder vielleicht kommt er auch sogar aus den 60er Jahren, der lautet: Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Und weshalb ich diesen Spruch jetzt anbringe, das ist das Erste, woran woran ich denken musste, ist, es gibt ein Ranking, ein internationales Ranking der größten Waffenexporteure weltweit, und da steht die Bundesrepublik auf Platz Nummer 3. Also das heißt, wir verkaufen die meisten Waffen in Krisengebiete international, schüren seit Jahrzehnten Konflikte, also auch zum Beispiel zwischen Griechenland und Türkei. Man hat also an Griechenland U-Boote verkauft und man hat an die Türkei Waffen verkauft. Kann ich mich noch an die Panzerexporte erinnern unter Stoltenberg. Man hat also Krisenherde geschürt über Jahrzehnte, hat dort Geld verdient, und jetzt, wo man also die Situation dort destabilisiert hat, kommt auf einmal der Ruf, ja, also wir müssen uns mehr militärisch einbringen. Doppelmoral, doppelzüngig, und ich weiß auch nicht, was unsere Regierung will. Wollen die verdammt nochmal, dass von Granaten und Kugeln zerfetzte junge Menschen wieder zurück in unser Land kommen? Ist das erstrebenswert, oder wäre es nicht eher erstrebenswert, zum Beispiel Krauss Maffei in ihre Schranken zu weisen, die ja jetzt auch aufgefallen sind in Griechenland mit diesen Bestechungen, und eher also auch dieses Außenwaffenkontrollgesetz, das es gibt, schärfer anzuwenden?
Ja, für mich sind es auch zwei weitere Sachen, die mich daran noch besonders ärgern. Es ist einerseits, dass eben tatsächlich Engagement oder Verantwortung rein militärisch sich vorgestellt wird, dass man das so ausfüllen kann. Also dass diplomatisches Engagement, vielleicht eine andere Wirtschaftspolitik, ein anderes Einwirken auf Länder, eine andere Hilfe auch Verantwortung sein kann. Das wird da total ausgespart. Man tut so, als ob man, wenn man verantwortlich sein möchte, das rein militärisch kann. Das finde ich ein Skandal, das finde ich unglaublich. Was mich weiterhin ärgert, ist, dass Leute, die das so formulieren, wie ich es gerade gesagt habe, also dass ein militärisches Eingreifen in anderen Ländern eben nicht unbedingt friedensförderlich ist, dass die als nationalistisch diffamiert werden. Das hat Omid Nuripur gemacht, also einer der außenpolitische Sprecher der Grünen, der sich in dieser Weise gegen Argumente, die Leute, ich weiß nicht genau wer, von der Linkspartei vorgebracht haben, wo er sagte, das seien nationalistische Positionen, die die Linkspartei da vertreten würde, weil sie sich gegen militärisches Eingreifen in anderen Ländern einsetzte. Und das sind zwei Punkte, die mich wahnsinnig ärgern an der ganzen Sache.
Und ich würde mir eher wünschen, als wenn ich das nochmal so kommentieren darf, dass wir als Bundesrepublik und auch unsere Politiker sich einsetzen, um Friedenspolitik zu machen. Und zur Friedenspolitik gehört auch dazu, dass man endlich diesen Waffenexport in unserem Land stoppt. Und wenn man dann nach Arbeitsplätzen schreit, es gibt genug Möglichkeiten, Arbeitsplätze zu konvertieren in Form auch der Energiewende oder ähnlichen Dingen, wo genug Platz und genug Raum wäre, um Menschen, die auch jetzt arbeitslos sind, und auch diejenigen, die dann vielleicht, wenn die Waffenlobby weniger produzieren würde, auch arbeitslos werden würden, mit diesem technischen Know-how, das sie besitzen, in andere Bereiche zu schicken. Und man muss ja nicht unbedingt Waffen schicken, sondern warum kann man nicht Vermittler in die Welt schicken, und warum kann man nicht versuchen, diese Politik zu ändern? Ja, das war jetzt sozusagen von meiner Seite. Das musste ich einfach mal kommentieren.
Ja, wir hätten gerne Angela Merkel in der Sendung gehabt, aber sie hatte keine Zeit.
Ja, die hat leider abgesagt. Und Herr
dafür haben wir aber andere auch nicht. Großartige Gäste hier. Und eben ja auch zu einem anderen Thema, was uns umtreibt, hier in Frankfurt ja auch gerade am letzten Wochenende, aber eben eigentlich auch ein Dauerthema, das uns auf der Seele brennt, nämlich Umgestaltung, Stadtpolitik in Bockenheim, in Frankfurt, Unipolitik und dann eben auch dieses Ereignis der Turmsprengung, die Leute, die da waren, ich war da, die Leute waren, glaube ich, alle sehr mitgenommen oder wirklich berührt davon, von diesem Erlebnis. Wir können einen O-Ton bringen von der Turmsprengung. Ich kann vielleicht vorher noch mal ein bisschen was erzählen, was ihr da hören werdet, weil das vielleicht nicht ganz klar ist. Also es gibt zuerst so Warnsirenen, dreimal kamen die, dass man sich eben wirklich da aus diesem abgesperrten Gebiet entfernt. Danach ein Countdown, der runtergezählt wurde von 10 bis auf 0, und danach kam erstmal gar nichts. Die Leute waren verwundert, warum kommt da jetzt nichts, warum explodiert da nichts, aber offenbar ist da eine kleine Zeitspanne, wo dann der elektrische Zünder auslösen muss, und danach fiel der Turm dann mit voller Wucht. Erst die Explosionen, dann das Zusammenstürzen des Turms und dann schließlich 2 Minuten später kam dann auch eine krasse Staubwolke, die sich dann da auf der Senckenberg-Anlage, wo ich das aufgenommen habe, breit gemacht hat.
Ja, und da können wir für die Radio X-Hörer, die am Sonntag die Live-Sendung verfolgt haben, können wir also jetzt hier, was in der Live-Sendung leider nicht geklappt hat, hier tatsächlich noch den Originalton von der Sprengung nachliefern. Und mir starte einfach mal, ne?
Ihr dürft weiteratmen.
Shit, das ja. Fand ich auch.
Die Übersteuerung, die ihr gerade eben hörtet, lag tatsächlich daran, dass dieser Knall so laut war. Und ich bitte mich jetzt nachträglich nochmal dafür zu entschuldigen. Aber so ist das, wenn man live was aufnimmt.
Ja, das Leben übersteuert halt manchmal.
Ja.
Naja.
Lothar. Wir hatten ja gerade eben die Analogie, nicht die Analogie, die diesen Kommentar, den wir hier abgegeben haben, unseren Senf zu der Sicherheitspolitik. Und vielleicht können wir die Turmsprengung und das, was damit zusammenhängt. Du hast da eine Theorie, oder Theorie will ich es nicht nennen, du hast einen Denkanstoß in die Welt gesetzt. Vielleicht könntest du uns den mal kurz erläutern. Was hat denn so eine Turmsprengung auch mit einer politischen Entwicklung und auch außenpolitisch zu tun?
Oh, das ist ein großes Feld. Also ja. Jetzt bin ich, das hätte ich nicht gedacht, dass ich das anstoße. Ich habe eigentlich für Freunde einfach eine Mail geschickt und habe in der Mail mein Gefühl, nachdem ich daheim gegangen bin und die Leere, die das in mir so ein bisschen verursacht hat, habe ich einfach gemerkt, ich kann das nicht so einfach stehen lassen. Und hat gemerkt, es gibt einfach unheimlich viel Worte, die mich total irritieren und die aber zu dem Thema der Sicherheitskonferenz von eurem Thema einfach dazu total passen. Das sind so, ich will die Worte mal nennen, wieder Präzision. Chirurgischer Eingriff. Und da grauselt es mir, weil das kenne ich von merkwürdigen, verzitterten Schwarz-Weiß-Bildern, die mit Drohnenangriffen und irgendwelchen Afghanistan-Irak-Einsätzen uns als so super, super toll verkauft werden. Und genauso ist uns auch diese Turmsprengung verkauft worden. Die hat ja auch gut geklappt. Zum Glück ist da niemand jetzt geschädigt worden. Da sind wir ja auch alle froh und Respekt auch über die technische Leistung. Aber da bleibt bei mir im Hintergrund und im Hals was ganz anderes stecken.
Und also, es gab auch tatsächlich eine Drohne, die da herumgeflogen ist. Dann.
Ja, also es gab auf jeden Fall eine Drohne. Also ich weiß nicht, wer sie als gesehen hat, aber ich habe sie gesehen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass die unbewaffnet war. So weit wollen wir nicht gehen. Aber es ist natürlich irgendwie, es war wahrscheinlich irgendwie von der Polizei oder wem auch immer irgendwie zur Überwachung dieses ganzen Spektakels, dass da niemand in den Turmraum kommt und auch niemand zu Schade kommt, was ja auch wichtig ist, eine Drohne eingesetzt. Also es ist halt was, woran man sich halt gewöhnen wird, dass bei solchen Großereignissen natürlich erstmal aus Sicherheitsgründen Drohnen zum Einsatz kommen. Aber es ist schon was einem auch ein bisschen nachdenklich machen könnte.
Es ist halt auch ein Training dafür, wie man mit solchen Drohnen umgehen kann, was man damit machen kann, wie man sie steuert. Klar.
Ja genau, das nächste sind, es ist ja auch schon häufiger auf Demonstrationen zum Einsatz gekommen, um mal wirklich die Leute zu überwachen, was die auf den Demos machen. Und das ist nur ein Beispiel eigentlich für eine zunehmende Sicherheitsarchitektur, könnte man sie nennen, ja, wo schon so ein paar Sachen zusammenkommen. Also ich finde jetzt, das ist jetzt keine These irgendwie von Krieg zu Türmen irgendwie, Sprengung, das ist vielleicht ein bisschen zu einfach, aber es ist ja eine gewisse Symbolik, die mit dieser Sprengung zusammenhängt. Mhm. Und da finde ich das schon irgendwie auch interessant, zumindest das mal so zusammenzudenken. Weil wenn man wirklich davon ausgeht, dass es hier um Symbol geht, was mit unter sehr großer natürlich auch Gewaltanwendung jetzt gesprengt wurde, man muss mal gucken, was das auf der symbolischen Ebene bedeutet irgendwie, dass hier letztlich und ich sag mal ganz platt irgendwie Kapitalinteressen auch am Werk sind, weil wenn man sich überlegt, was kommt da hin, wenn der Schutt weggeräumt ist, da kommen zwei Bürohochhäuser hin oder sollen zwei Bürohochhäuser von global agierenden Investoren hinkommen, angesichts von 2 Millionen Quadratmeter Leerstand im Büroraum in Frankfurt. Kann man fragen, ist das sinnvoll? Aber es ist zumindest hier ganz offensichtlich Kapitalinteressen im Spiel von internationalen Finanzmärkten und Anlegern. Und da kann man sich schon fragen, was ist das für eine Auseinandersetzung um Stadt, die da gerade stattfindet und jetzt am vergangenen Sonntag eben sehr symbolisch auch mal ausgetragen wurde. Ja, da können wir in der Sendung bestimmt noch einiges zu sagen.
Ja, das ist ein Symbol, das hat man, glaube ich, daran gemerkt, alleine wie die Leute darüber gesprochen haben, also wie wirklich ehemalige Studierende darüber gesprochen haben, wie sich ehemalige Dozenten, die da unterrichtet haben, sich, habe ich gehört, eine Hotelzimmer im Marriott Hotel gemietet haben, die, glaube ich, auch sehr teuer sind, um das gut beobachten zu können. Welches Symbol war denn der Turm? Wofür war er ein Symbol? Wenn zum Beispiel die Aufzüge des Turms jetzt auf den neuen Campus am IG Farbenhaus dorthin gebracht werden. Wofür stehen diese Aufzüge zum Beispiel? Wofür steht der Turm? Welche Art von Uni? Für welche Art von Leben?
Also mit den Aufzügen, das ist nur ein bisher noch unbestätigtes Gerücht irgendwie, dass die praktisch dort abtransportiert wurden. Und ich finde es eigentlich auch ganz lustige, eigentlich eine ganz schöne Sache, dass es geplant ist, die irgendwo auszustellen. Ich weiß nicht, was die Uni dazu sagt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie die auf dem IG Farben Campus haben wollen. Aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn die irgendwo in irgendeiner Form tatsächlich erhalten werden.
Aber das heißt ja, dass der IG Farben Campus ein ganz anderes Image hat oder ein ganz anderes Image haben möchte, wenn diese Aufzüge dort nicht hinpassen. Ja,
warum sagen wir IG Farben Campus?
Weil es das Gebäude der ehemaligen IG Farben ist.
Aber das IG Farbenhaus ist ja auch Symbol für eine Ära und einen Machtkomplex. Also ich habe die Ehre oder das Missvergnügen gehabt, auch ein paar Veranstaltungen im IG Farbenhaus oder im Pölzigbau oder in dem neuen Unigebäude absolvieren zu dürfen, und ich fand dieses Haus immer sehr bedrückend. Es hat was von einer maschinenfabrikhaften Büroatmosphäre, die man dann versucht auf die Bildung auszuschütten. Und dieser Begriff IG Farbenhaus, ja klar, die IG Farben gibt's nicht mehr. Also eigentlich ist es ja jetzt der Campus Westend. Also
ich glaube, es ist ganz wichtig, sich an diesen Begriff IG Farbenhaus zu erinnern, weil dort eben die Produktion der Gase, die auch zum Beispiel in Auschwitz eingesetzt worden sind, das kann man immer wieder sagen, gesteuert worden sind. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, das auch so zu benennen. Und
auch eingesetzt wurden.
Ganz genau. Und das immer wieder so zu benennen und das auch im normalen Sprachgebrauch zu erhalten, dass das dieses Gebäude war.
Okay,
und dann auch diesen Campus so zu benennen als den Ort, der da jetzt ist. Und ich persönlich würde auch sagen, es ist super, in so ein Gebäude Kulturwissenschaftler, Historikerinnen, Philosophen hineinzusetzen. Also das ist, glaube ich, vielleicht in Ordnung, dass in so ein Gebäude dann auch eine Universität kommt. Und trotzdem sollte man immer daran erinnern, das nicht vergessen.
Unter dem Aspekt einen späten Triumph über die Akteure des Massenmordes könnte man das natürlich auch so sehen, dass man das nicht vergisst. Aber ich denke, es wird einfach immer so langläufig oder so schnell gesagt IG Farbengebäude, und da steckt einfach so viel drin in diesem IG Farben, und das haben wir jetzt, danke, nochmal abgehandelt, und das ist für mich einfach wichtig gewesen, das jetzt nochmal zu erwähnen. Sorry.
Ich würde nochmal zum Turm zurückkommen. Ja, ihr habt ja gesagt, was ist denn eigentlich das Besondere an dem Turm? Und das sieht man auch ganz deutlich an den Menschen, die über eine Zeit, ob das die Pressemeldungen waren, ist elend geschimpft worden. Natürlich muss man da auch so ein Stück Geschichte immer sehen, warum schimpft jemand? Das heißt, das Gebäude ist gebaut, ist aus einem gewissen Zeitgeist gebaut, war mit Sicherheit das höchste Gebäude damals in Frankfurt, stand an seiner Höhe natürlich auch über Banken. Und wer dort mit politischen Auseinandersetzungen, auch der Lehre, der Wissenschaften, drin unterrichtet wurde, das hat eine ganz spezielle Bedeutung gehabt. Mhm. Und das ist so der eine Teil der Geschichte. Der Teil, warum das auch in negative Schlagzeilen kam, ist, weil der Errichter, das heißt das Land Hessen, hat sich nie irgendwie um das Gebäude geschert. Das Gebäude ist weit über die normale Personenzahl belegt gewesen. Insofern ist eine Atmosphäre, die dazu führt,
dass ja immer noch so,
genau, auch im neuen Gebäude, dass viele Dinge überhaupt schlecht funktionieren. Insofern wird natürlich schlecht geredet. Der andere Hype jetzt bei dem Abbruch, dass in den Himmel für Dinge gehoben wird, ist mir aber manchmal auch genauso suspekt, weil es gibt schon was dazwischen. Es gibt was von dem Zeitgeist, wo man daran gegangen ist, von der Architekturseite her, bis hin zu dem, wie jetzt der Umgang ist. Und das, finde ich, ist eigentlich ganz repräsentativ gewesen von den unterschiedlichen Stimmen. Mhm. Über eine Phase extrem schlecht bis zum Abriss hat man das vorbereitet auch, das muss man auch sehen. Da hat die Pressemeldung der ABD und sonstigen, auch die Stadt hat sich da nie groß geäußert dazu, mit dem Gebäude, also in einer Stadt wie Frankfurt mit Hochhäusern zu sagen, wir nehmen jetzt eines der ersten großen Hochhäuser und gehen einen Weg eines komplett anderen Umgangs mit diesem Gebäude. Wir machen aus einem Studierendengebäude und Bürogebäude, machen wir ein Wohnhoch aus. Das ist ein Experiment, hätte man machen können.
Wäre bei der momentanen Situation für die Studierenden hier in Frankfurt, wo die Zahlen ja in die Höhe geschnellt sind, Wohnraum ist super. Ein brenzliges Thema für Studierende.
Klar. Wäre super gewesen, wäre auch ein Zeichen gewesen.
Aber wurde ganz klar nicht gewollt.
Richtig.
Es war ja so, dass jede Auseinandersetzung über das Gebäude wurde ganz bewusst unterdrückt. Es gab noch irgendwie nach dem Auszug, im letzten Jahr gab es den Versuch von Künstlern dort eine Ausstellung zu machen. Die hatten sie auch 2 Jahre vorbereitet. Sie hatten auch schon Finanzierung dafür. Sie hatten wirklich ein ganz tolles Konzept über 2 Jahre, was sich kritisch mit diesem Gebäude auseinandergesetzt hat. Also einmal, was ist eigentlich diese brutalistische Architektur, für was steht die? Aber auch, was war dieser Raum als ein kritischer Ort des kritischen Denkens? Was war das? Und da sollte eine Ausstellung stattfinden. Die wurde verhindert im letzten Moment. Damals vorgeschoben mit dem Argument, das war kurz nach der IWI-Räumung. Da hieß es, man hat Angst, dass dieses Gebäude plötzlich besetzt wird. Ja. Und dann wurde über Nacht dort Stahlplatten reingebracht. Es wurden Stacheldraht drumherum gelegt, NATO-Draht. Und diese Ausstellung konnte nicht stattfinden. Und es war symptomatisch dafür, dass es in der von Seiten des Eigentümers ABG, aber auch eben von Seiten der Stadt Frankfurt dagegen, nicht wirklich dagegen gehalten wurde, eigentlich nicht das Interesse gibt, hier überhaupt nochmal sowas wie eine kritische Diskussion zuzulassen. Eben allein aus dem Grund oder relativ offensichtlich, dass hier eben Investoreninteressen da sind. Und man fürchtete, jede Art von Auseinandersetzung könnte den Verwertungsprozess dieses Geländes noch verzögern, ja, und würde so und so viel Geld kosten. Und von daher wurde das alles verhindert. Und das Spektakel, was wir jetzt am letzten Wochenende hatten, wo eigentlich nur noch irgendwie seiten- und stundenweise über dieses Event referiert wurde, wenn man nur einen Bruchteil der Energie der Zeitungsseiten, der Fernsehminuten irgendwie darin investiert hätte, sich tatsächlich mit diesem Gebäude und seiner Geschichte auseinanderzusetzen, wäre das Ganze sicher weitaus produktiver gewesen. Aber so ist es zu einem reinen Event-Spektakel verkommen. Und das spricht meiner Meinung nach auch Bände über den Zustand irgendwie dieser Stadtgesellschaft.
Vielleicht können wir es noch mal einmal konkret machen. Für welche, ja, wofür steht dieser Mythos Campus Bockenheim? Steht der für linke Politik? Steht der für Studierende, die selber irgendwas organisieren? Vielleicht können wir das noch mal ein bisschen füllen und dann auch überlegen, ob das jetzt eben mit der Räumung des IWIs, mit dem Abriss des Uniturms, mit dem Umzug der Uni auf den IG Farben Campus, ob das damit jetzt verloren gegangen ist oder ob sich das dann neue Orte sucht. Vielleicht dann eben auch zum Beispiel das offene Haus der Kulturen, für das ihr ja auch hier seid, dann auf dem alten Campus Bockenheim, wie es dann weitergehen wird. Wohin geht diese Kultur? Welche Kultur ist das überhaupt?
Also ich glaube, ich fange einfach mal an.
Ja, bitte, mach.
Ich glaube, der Start ist in der Nachkriegszeit erstmal für die Frankfurter Uni wieder neu gelegt worden, indem er gesagt hat, okay, wir wollen an dem Standort weitermachen. Ferdinand Kramer ist einer der Architekten, die dann beauftragt wurden, die Gebäude zu errichten, hat aber von Anfang an gesagt, wisst ihr, das Ding wird irgendwann eng. Wollen wir nicht die Uni eigentlich von Anfang an woanders auslagern? Das hat keine Mehrheit gefunden und man hat an dem alten Standort mit den wilhelminischen Gebäuden, die man alle so kennt, hat man gesagt, da machen wir weiter. Und da ist aber unheimlich viel einhergegangen, was diesen Zeitgeist des Nachkriegs Deutschland mit einem anderen Versuch auch diesen Muff aus den Talaren rauszuholen, ja, von Professoren, von Architektur, von 68er Studentenbewegung, eine Vielzahl an Dinge hat da stattgefunden und das war mitten in der Stadt. Das war nicht irgendwo auf dem grünen Campus, wie wir auch den Campus Westend jetzt da irgendwo im Abseits erleben.
Hinter Drahtzäunen.
Genau. Und das war so ein ganz offenes Gebiet. Ja, ich glaube, das war so...
Es war innerstädtisch, also grenzende Fläche. fließende Grenzen.
Genau.
Oder es gab keine Grenzen.
Na, das ist im öffentlichen Raum.
Ja, genau.
Das ist kein abgesprengtes Gebiet.
Der auch den Stadtteil Bockenheim mitgeprägt hat in den letzten 100 Jahren.
Ja.
Lothar, bitte. Ja.
Nö, ich habe einfach mal angefangen.
Ja, gut. Wir wollten ja eigentlich...
Vielleicht das Gegenteil kann man nochmal sagen, ist ja jetzt dann eben auf dem neuen Campus, wo man Zäune hat, wo man auch einen Security-Dienst hat und wo man den Eindruck hat, dass da weder der Platz dazu da ist, ist halt sehr überfüllt, die Bibliotheken, die Mensa, alles ist wahnsinnig überfüllt. Man hat nicht den Eindruck, dass da Leute hinkommen sollen, dass da, man hat nicht mal als Studierender den Eindruck, dass da die Studierenden sonderlich erwünscht sind, weil eben kein Raum da ist, wo man lernen oder essen oder sein kann oder auch einfach mal diskutieren kann über die eigenen Themen oder was man sich eben vielleicht auch mit einer Gruppe überlegt hat. Dafür ist da nicht so richtig Platz. Das war eine andere Situation auf dem Campus Bockenheim und dadurch ist eben auch eine andere Studierendenkultur da entstanden, die dann eben jetzt mit dem Fall des Uniturms offenbar beseitigt werden sollte, beziehungsweise dem kein Denkmal oder kein weiterer Raum mehr gegeben werden sollte.
Es ist ja auch so, dass die Studierenden ja eigentlich auch nicht mehr studieren sollen, oder beziehungsweise man will ja Eliten züchten und das sollen ja Anstalten von Eliten sein und es geht da nicht um den allgemeinen Anspruch von Bildung für alle und Arbeit für alle, sondern es geht ja darum, Frankfurt will ja auch dahin, dass es so eine Elite-Uni wird und das Elite bedeutet natürlich auch den Ausschluss von allen anderen und das sieht man ja auch an diesen Studiengängen, die verändert wurden mit Bachelor und Master, also dass man da Dinge etabliert hat, die eigentlich dazu führen, dass langfristig Leute, die vor 20 Jahren, also Leute wie ich, die noch studieren konnten, dass die einfach ausgeschlossen werden. Das ist so und das macht sich natürlich auch in der Architektur und in der Art und Weise, wie man Architektur umgeht, also die Macht, die sich dort widerspiegelt, wird dann halt auch in diesem Pölzigbau deutlich und deswegen ist es eigentlich auch eine logische Konsequenz zu sagen, wir vergrößern uns nicht, sondern wir verkleinern uns und mit in der Hoffnung, dass dann einige auch abwandern werden in andere Unis oder vielleicht gar nicht mehr studieren wollen, weil eben diese Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, Etta, ja nicht unbedingt dazu beiträgt, Spaß am Studium zu haben.
Ja, wir haben jetzt ganz viel über die Vergangenheit gesprochen.
Wir
hören jetzt ein bisschen Musik und sprechen danach mal über die Zukunft und wie es weitergehen kann mit der Uni, mit Bockenheim vor allem auch und mit eurem Projekt, dem offenen Haus der Kulturen. Danke, dass ihr da seid.
Man, just leave us alone. I'll be 1 minute on the phone.
Ja, da sind wir wieder. Radio X, ABS Magazin heute am 5.2. Und wir haben heute uns das Thema Stadtentwicklung Bockenheim unter dem Blickpunkt Kulturcampus und die Entwicklung dessen, was sich dort in den nächsten Jahren abspielen soll, Gäste eingeladen, den Tim und den Lothar. Und wir haben ja jetzt in der ersten halben Stunde so ein bisschen rückblickend geguckt, was wo kommt das her, was war mit dem Turm. Und wir wollen jetzt versuchen, ein bisschen den Blick nach vorne zu wenden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was dort passieren könnte. Und da gibt es eine Initiative, die sich Kulturcampus nennt. Beziehungsweise die Idee gab es, einen Kulturcampus einzurichten. Und das kann uns vielleicht der Lothar erklären.
Oder was der Kulturcampus eigentlich ist. Vielleicht
der Tim. Entschuldigung, der Tim. Ja.
Also was der ist, ist eine Frage. Also erstmal ist es ein Wort. Erstmal ist es ein Label, was über diesem Gelände liegt. Es gab mal den Beschluss vom Land Hessen, das werden die meisten wissen irgendwie, dass dort ein sogenannter Kulturcampus errichtet werden soll. Natürlich ist die Frage, was das konkret bedeutet, was dann dorthin kommt, ob da die Musikhochschule tatsächlich hinkommt, die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst und andere Kultureinrichtungen. Ist erstmal eine offene Frage. Bis dahin ist erstmal dieser Begriff im Raum und der Begriff ist natürlich auch, ich sage jetzt nicht nur, aber auch ein Label, unter dem dieses Gelände auch vermarktet werden soll. Also dort sollen zum großen Teil auch Büros und Wohnungen entstehen und dann entsteht das alles unter dem Label Kulturcampus, was natürlich auch ein Vermarktungsargument ist. Ich sage nicht, dass es das nur ist, aber solange dann nicht irgendwas anderes passiert ist, ist das erstmal vorrangig.
Ja, wie es den Bilbao-Effekt gibt und man den wünscht man sich halt Kultur einfach in Frankfurt mittendrin zu etablieren. Das heißt Wohnen, Gewerbe, und unter dem Begriff Kultur lässt sich natürlich extrem viel Gewerbe auch verstecken, weil es gibt kulturelles, kulturaffines Gewerbe, das in Büronutzung einfach total gut vermarktbar ist.
Welche, reden wir mal über die Gebäude, die da stehen. Welche Gebäude werden davon noch abgerissen? Der Turm ist jetzt abgerissen. Welche Gebäude werden jetzt weiterhin noch abgerissen? Wie sieht es mit dem Studierendenhaus aus?
Also das Studierendenhaus wird wohl nicht abgerissen. Das war zwar ursprünglich geplant. Ursprünglich war tatsächlich der erste Bebauungsplan, sah vor, das Studierendenhaus abzureißen, dort Neubau zu machen und einen großen Teil für einen Grünstreifen zu opfern. Dann ist eigentlich auch, muss man sagen, sehr stark, da haben wir uns als Initiative oder sehr viele Bockenheimer Bürger und Studierende zu einer Initiative zusammengeschlossen, die eigentlich für den Erhalt dieses Hauses gekämpft hat. Im Moment kann man sagen, es soll nicht mehr abgerissen werden. Es wird stehen bleiben, ist eben nur die Frage, was in Zukunft dort drin passiert, weil das ist ja eigentlich noch der entscheidendere Punkt.
Mich interessiert zum Studierendenhaus. Das Studierendenhaus ist doch mal den Studierenden der Uni Frankfurt geschenkt worden. So habe ich das letztens in einem im Studierendenhaus in einem Dokument gelesen. Ich glaube von der US, du nix von der
US. Symbolisch oder tatsächlich?
Nein, richtig geschenkt worden. Warum kann man das jetzt, warum kann der AStA oder die Studierendenschaft darüber eben dann nicht mehr verfügen, wie das eigentlich so sein müsste, wenn es ihr Gebäude ist?
Tja, das Geschenk ist halt Geschenk, aber das Ganze ist natürlich in der Verwaltungsstruktur einfach der Uni, damit dem Land, und momentan ist es ein hessisches Management, das darüber verfügt und das auch neue Gebäude, auch das neue Studierendenhaus erstellt auf dem Unicampus Westend. Und deshalb
Baustand null.
Baustand null, aber Wettbewerbsergebnisse sind gerade gestern einfach veröffentlicht und man kann die in der gelben Mensa ansehen, um zu sehen, auch wie vor allem der Unterschied zwischen dem neuen Studierendenhaus und dem alten sein wird.
Vor allem in der Größe wahrscheinlich.
In der Größe, auch in der Offenheit oder Geschlossenheit, das muss man selbst einfach mal, geht doch mal einfach hin und guckt euch das an. Aber nochmal zu dem Geschenk, das ist schon was Spannendes, denn ihr, auch da ist Nachkrieg, ich glaube 1955 gab es die Idee, wirklich mit dem offenen Geist in der kritischen Auseinandersetzung an den Hochschulen mit der Lehre, mit der Gesellschaft eben da dieses Geschenk als das Positive zu haben, als Treffpunkt, als ein Miteinander und nicht im isolierten Kreise, wie wir heute wieder im Gegensatz zum Campus Westend haben
und leben. Weil du sagst, geht doch einfach mal hin. Also das ist ja auch der Unterschied zum neuen Campus, über den Campus Bockenheim. Da war ich auch nach meiner Studienzeit öfters mal, bin einfach drüber geschlendert, wenn ich irgendwo in Buchhandlung war oder in Bockenheim, dann ist man einfach in Reminiszenz an alte Zeiten oder so, auch über den Campus geschlendert. Oder manchmal war es ja auch ganz nett, im Sommer vom Kotz zu sitzen draußen und da noch einen Kaffee zu schlürfen oder sich mit irgendwelchen Leuten zu treffen. Wo treffen wir uns in Bockenheim? Treffen wir uns vom Kotz? Das ist jetzt alles weg mit dem neuen Campus.
Na, momentan ist das Kotz super. Also ich habe gestern da einen veganen Muffin gegessen.
Campus,
also guck mal, also ich mache Patrick Lärme für unser immer noch bestehendes Kotz im Studierendenhaus.
Also das heißt, vom AStA und von sehr vielen Kollektiven im Kotz, vor allem dem Kotz-Kollektiv und anderen, die da Konzerte machen, im Moment ganz toll bespielt.
Genau, also darauf wollte ich ja jetzt eigentlich auch hinaus, dass wir ein bisschen in die Richtung gehen, denn wir haben noch 20 Minuten Sendezeit und das ist ja eigentlich auch das der Grund, warum wir euch eingeladen haben. Die Situation, wie sie jetzt ist. Also das Studierendenhaus und das Kotz werden noch angenommen.
Ja.
Und ihr habt einen ganz tollen veganen Muffin. Es gibt da also
das Kotz hat den.
Das Kotz hat den, ja.
Wir essen.
Ja, nee, man kann auch sonst sich immer noch sehr schön da aufhalten. Aber im Gegensatz zum neuen Campus lädt der neue Campus lädt halt nicht ein, so wie der alte Campus, da einfach mal hinzugehen, auch wenn man mit der Uni selber vielleicht gar nichts zu tun hat. Der offene Raum ist nicht mehr da, ist nicht mehr so einladend. Aber das heißt nicht, es gibt euch noch nach wie vor und darum geht es ja auch. Also es gibt also die Initiative, den Campus zu erhalten. Da gibt es also die verschiedenen, nicht das Campus, sondern das Studierendenhaus und die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Was habt ihr denn da für Ideen, und in welche Richtung möchtet ihr gehen? Dass wir thematisch mal ein bisschen Butter bei die Fische packen.
Also wir verstehen uns, wir haben uns als Initiative gegründet, die sich eigentlich als Plattform versteht. Also es ist nicht so, dass wir kommen und sagen, wir wollen dieses Haus übernehmen, sondern wir verstehen uns als eine Plattform für alle Leute, die mit diesem Haus was verbinden und auch in Zukunft in diesem Haus was machen wollen. Und das Einzige, was ich jetzt mal als Gesetz irgendwie sagen würde, ist es, dass es weiterhin in einer kritischen Tradition, so wie es die letzten 60 Jahre war, erhalten bleibt. Und dass es in einer selbstverwalteten Form erhalten bleibt. Das heißt eben, dass die Nutzer, die dieses Haus in Zukunft nutzen wollen, selber darüber bestimmen, wie sie es benutzen. Und alles andere wäre ein Aushandlungsprozess irgendwie von den Leuten, die tatsächlich das weiter benutzen wollen und sich daran beteiligen. Wir haben jetzt auch schon sehr viele Gruppen gesammelt und wir haben auch schon mal einen Vorschlag von einem Konzept gemacht, der aber auch eine Diskussionsgrundlage ist, weil es sind jetzt noch 2 bis 3 Jahre Zeit, mindestens bis das neue Studierendenhaus auf dem IG Farben Campus gebaut ist. Und diese Zeit gilt es zu nutzen, um alle Leute zu sammeln, die Interesse an diesem Haus haben, um gemeinsam zu überlegen, was man machen kann. Also wir haben Vorschläge gemacht, wie man es weiter nutzen kann, einen integrativen Betrieb im heutigen Café Kotz, aber eben auch mit einem selbstverwalteten Konzert, Party, Kulturbetrieb abends, wie es die Leute heute vom Kotz kennen. Das ist eine Sache, dann die Unikita soll drin bleiben, die auch schon seit über 40 Jahren drin ist. Das Wohnheim soll eigentlich auch drin bleiben, unserer Meinung nach. Dann geht es noch darum, dass es eben verschiedene andere Räume für verschiedene Nutzer gibt. Zum Beispiel ist eine Idee, den Keller für Musikgruppen irgendwie Proberäume einzurichten. Es soll auch Räume geben, die einfach für alle Leute zugänglich sind, um sich zu treffen und dort einfach Räume zu haben. Dann gibt es Konzepte für Theater, Tanz, Proberäume auch noch, wäre eine Möglichkeit da drin. Dann haben wir eben noch einen sehr starken Schwerpunkt, wo wir, das ist ein blödes Wort, aber uns fällt kein besseres ein, irgendwie interkulturelle Gruppen ganz gezielt ansprechen, irgendwie dieses Haus zu nutzen, was heute schon der Fall ist, das auch weiterhin zu tun. Und so haben wir verschiedene Dinge in diesem Konzept. Wir stehen hier als Vorschlag und möchten in den nächsten mindestens 2, 3 Jahren, aber besser noch schneller auch schon konkret umsetzen. Wir sind auch schon dabei, dort Veranstaltungen zu machen, immer wieder Diskussionen anzustoßen, um dann, wenn der AStA und die Uni endgültig dort auszieht, praktisch schon in den Startlöchern zu stehen und mit allen, die eben auch in einem gewissen kritischen Geist, sage ich immer dazu, möchten einfach dieses Haus weiter zu betreiben.
Ja. Also das Kotz muss erhalten bleiben,
auf
in der Form,
Fall,
wie es gerade funktioniert im Grunde.
Und eigentlich das gesamte Gebäude mit seinem momentanen Inhalt. Ja. Also wir sprechen jetzt nicht um die Steine und um die Fenster. Das ist ein Denkmal, wie viele Gebäude auf dem Uni-Campus Bockenheim ein Denkmal sind. Und ob man den Denkmalschutz aufweicht, es sind ja viele Denkmäler in Frankfurt abgebrochen worden.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Das ist kein Grund, man sicher. Aber selbst wenn man so ein Gebäude stehen lässt und erhält, ist natürlich der eine Aspekt, der andere ist, und der ist der wesentlich schwierigere, den wir uns stellen, was Tim gerade gesagt hat, wie kannst du die offene Struktur von so Inhalten, wie kannst du die dauerhaft eigentlich miteinander leben? Und das nächste ist, wie kannst du den ganzen Leuten, die um dich rum sind und die auch nachfragen, ich spreche jetzt Politiker an oder auch die ABG, die sagt ja, wie habt ihr euch das vorgestellt? Das trifft nicht ihren Geist. Ja. Und das ist eigentlich so ein Knackpunkt auch, ja, weil du merkst, die sind irgendwie derartig wirtschaftlich geprägt, also die haben einfach eine Betriebswirtschaft einfach in ihren Augen, in ihren ganzen politischen Grundmetaphern mittlerweile. Das wird auch noch eine Auseinandersetzung sein. Und das wird uns nur gelingen, indem wir mit einer Vielzahl an Leuten mit einer positiven Energie da vorwärts marschieren, um zu sehen, das funktioniert, um zu zeigen.
Also dieses Gelände weckt ja Begehrlichkeiten. Also das ist, sind ja Sahnestücke in einer Stadt, Sahneschnittchen, die man gut zu Geld machen kann. Die, du hast vorhin gesagt von Querfinanzierung auch ein Stück weit. Also dass das Land Hessen versucht, mit diesen Grundstücken die neue Uni quer zu finanzieren. Aber letztendlich ist es natürlich auch so, es weckt nicht nur Begehrlichkeiten bei denen, die was zu verkaufen haben, sondern auch Begehrlichkeiten bei denen, die kaufen wollen. Und das Thema Gentrifizierung ist ja in Frankfurt momentan oder überhaupt international, nicht nur in Frankfurt. Frankfurt ist wie viele andere noch größere Metropolen auch betroffen. Also ich sage jetzt, Frankfurt ist eine Metropole, wobei mal jemand gesagt hat, Frankfurt ist eigentlich nur eine Metropole, weil der Pole in Frankfurt U-Bahn fährt. Das war Matthias Belz, aber gut, das nur so nebenbei. Aber Frankfurt zählt man ja dazu. Und die die Situation ist die, dass der Bockenheimer Stadtteil umgekrempelt wird. Also dass zum einen die Bevölkerungsstruktur, dass der Wohnraum unbezahlbar wird, dass also auch Kultureinrichtungen, die es diesen Bockenheim gab oder gibt, wahrscheinlich auch bangen müssen, wenn der Campus umgewandelt wird, beziehungsweise der Uni Bockenheim umgewandelt wird, dass dann also die ganzen Strukturen, die sich dann in den letzten 60 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt haben, dass die alle kaputt gehen. Und wo bleiben die Leute? Also das Problem haben wir im Gallus, das Problem haben wir im Nordend, das Problem haben wir in Bornheim. Die Leute können die Miete nicht mehr zahlen. Es werden irgendwelche schicken Paläste installiert, auch in alte Gebäude. Da werden dann Aufzüge reingebaut. Da kommt dann eine Klientel rein, die, ich weiß ich, 150.000, 250.000 Euro im Jahr verdient, die sich dann sowas leisten kann. Ja, und da ist ja natürlich auch wichtig, dass der Campus, das denke ich auch eine zentrale Sache, ein Punkt war, der in Bockenheim eine ganz besondere Atmosphäre geschaffen hat. Auch der ausgestrahlt hat, diese Atmosphäre, die ausgestrahlt hat in den Stadtteil. Weil also auch viele Studenten da gewohnt haben oder auch viele Mitarbeiter aus der Uni oder halt auch viele Leute, die dieses Savoir Vivre geschätzt haben und sich auch deswegen dort angesiedelt haben. Und habt ihr das auch für euch im Blick, das aufzunehmen, diesen Geist, den weiterzutragen?
Ja, wir haben jetzt über das Studierendenhaus gesprochen eigentlich. Dieser Kulturcampus betrifft ja ein Riesenareal. Und dieses Riesenareal wird sich in den verschiedenen Zeiten eben, wann Gebäude frei werden und wie sich eben auch Gruppen engagieren, wie wir im Beispiel zum Studierendenhaus, aber auch den Blick in diesem Gesamtgebiet einfach im Fokus haben. Und das wird sich zeigen, wie gehen die Leute dauerhaft damit um, wie kritisch bleiben sie, um auch so einen Prozess zu verfolgen, wie eben die Grundstücke allein anhand der Wirtschaftlichkeit dann doch Idealen und anderen Strukturen geopfert werden. Das ist ein großes Problem.
Also zum Teil kann man es, ist es eben in diesem größeren Kontext uns ganz schwierig, dagegen anzugehen. Oder es führt zumindest dahin, diesen größeren Kontext in Frage zu stellen und tatsächlich Eigentumsverhältnisse oder auch eine unternehmerische Stadtpolitik in Frage zu stellen unter dem Schlagwort, jetzt wem gehört die Stadt, also genau eigentlich diese Frage stellt nach Eigentumsverhältnissen. Aber das ist der größere Kontext, den man da auf keinen Fall aus den Augen verlieren sollte, wenn man diesem Campus zu tun hat. Wo natürlich auch die Gefahr besteht, wenn da jetzt teure Mietwohnungen zum Beispiel gebaut werden, steigt automatisch für ganz Bockenheim der Mietspiegel. Das heißt, überall werden auch die Wohnungen teurer. Also es sind Mechanismen, die sind relativ klar vorherzusehen. Gleichzeitig kann man trotzdem auf so einer vielleicht auf Mikroebene gucken, wo lässt sich da noch intervenieren. Da ist zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, der Versuch der Gruppe, die Philosophikumsgruppe, finde ich im Moment sehr spannend, weil es auch gerade vor einer Entscheidung steht, die tatsächlich versuchen, auch Wohnraum dem Markt zu entziehen und genau diese Mechanismen auszuhebeln, indem sie sagen, sie haben eine Genossenschaft gegründet, da sind 150 Leute beteiligt, die ganz klar sagen, wir wollen genossenschaftlich wohnen, wir wollen eben einmal zu einem günstigen Mietpreis wohnen, aber wir haben dafür auch Konzepte, wie man das umsetzt. Und was eben dann noch wichtiger ist, eben den Wohnraum dem Markt zu entziehen. Und dort, also die planen da ein ganz tolles Projekt, eben gemeinschaftliches Wohnen, auch mit Sozialeinrichtungen, mit Kita, mit Café, mit noch Ateliers für Künstler. Aber eben unter diesem Gedanken des gemeinschaftlich Wohnens, auch mit einer Beschränkung von dem Wohnraum, den der Einzelne braucht und mit dem Gedanken, eben den Wohnraum dem Markt zu entziehen. Und das ist schon ein Beispiel, dass man da noch intervenieren kann. Es ist jetzt die Frage, haben die eine Chance, irgendwie damit durchzukommen? Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, sind in der Verhandlung mit der Stadt. Ich kann jetzt da nichts im Detail zu sagen, aber es wird sehr spannend, weil an dem Beispiel wird sich zeigen, irgendwie in welche Richtung das Ganze geht, ob es noch Möglichkeiten gibt zu intervenieren. Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man das aufmerksam verfolgt, aber eben vielleicht auch die jetzt zuhören, vielleicht auch mal überlegen, wie können sie, oder wir werden schon auch versuchen, da Öffentlichkeit drüber herzustellen. Wie kann man da selber noch intervenieren, protestieren gegen eventuell negative Entscheidungen? Wie kann man selber sich auf dem Campus einbringen und es unterstützen, dass man diesen Campus wirklich als einen Raum betrachtet, mit dem man was machen möchte und wo man eben nicht passiv irgendwie nur warte, bis alles teurer wird und die Stadt nicht mehr zu bezahlen ist, sondern selber irgendwie Projekte dort durchsetzt, die eine andere Stadt, die vielleicht lebenswert für uns alle ist.
Und ihr ladet da also nicht nur Studierende dazu ein, sondern ihr ladet also auch, sich da an diesem Prozess alle. Zu beteiligen, ladet alle. Ihr alle ein. Also alle es geht Menschen. Nicht nur darum, ja genau, also alle, auch die nicht studieren oder studiert haben, sondern die sich irgendwie dem Stadtteil und dieser Idee, die du gerade geschildert hast, Tim, irgendwie verbunden fühlen.
Ja. Ja, die Gruppe Philosophicum.org oder nur Philosophicum im Philosophicum, die sich aber im Internet Philosophicum.org nennt, die haben wir hier auch schon vorgestellt in der Sendung, hatten ja auch schon Leute da, wenn sich die Hörerinnen daran erinnern oder in unser auf unserer Homepage da im Archiv nochmal nachschauen genau, wollen, sich diese Sendung hinaus heraussuchen möchten zum Philosophicum. Vielleicht könnt ihr nochmal diese Ausschreibung der Stadt, also der Stadt Frankfurt, dazu was sagen. Du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet, dass da bald Entscheidungen gefällt werden. Aber ich glaube auch, der Termin für die Ausschreibung, der glaube ich zuerst auf Anfang oder Ende Januar, Anfang Februar angesetzt war, der wurde jetzt eigentlich nochmal verlängert. Ist das richtig?
Ja, es geht, du meinst, glaube ich, die gemeinschaftlichen Wohnprojekte. Also es gibt tatsächlich einen Koalitionsbeschluss der Frankfurter Stadtregierung irgendwie, dass auf jedem städtischen Gelände 15% gemeinschaftliche alternative Wohnformen unterkommen sollen. Da gab es deswegen auch einen Aufruf, man kann sich da melden. Die Frist ist jetzt, glaube ich, offiziell erstmal abgelaufen. Das heißt, trotzdem würde ich irgendwie dazu ermuntern, dass man sich trotzdem dort noch bewirbt, weil diese Frist, die wurde von dem Eigentümer ABG Holding gesetzt und irgendwie entschieden. Das heißt nicht, dass das irgendwie eine endgültige Frist ist, sondern da kann man tatsächlich, glaube ich, noch sehr viel machen, weil es ja die Frage, betrachten wir das als ein gesamtstädtisches, wichtiges Projekt für die Stadtgesellschaft, wo wir gemeinsam oder alle darüber entscheiden, was da passiert, dann ist es völlig egal, ob jetzt eine Wohnungsbaugesellschaft irgendwie letztlich selbstherrlich irgendwie ein Datum setzt und sagt, da muss alles passieren und irgendwie, weil es Verwertungsdruck gibt, irgendwie jetzt darf niemand mehr dazukommen, sondern nee, es ist nicht zu spät, sich da einzubringen und auch mit guten Vorschlägen.
Und immerhin gibt es ja auch schon bestehende Initiativen wie eben Euro oder die dann vom Philosophicum, wo man sich ja auch noch einbringen kann.
Ja, das wäre super, wenn viele Leute kommen, wenn viele Leute, wie Tim auch sagt, sich einfach interessieren, anwesend sind, einfach ein offenes Ohr haben für Veranstaltungen und die sind sehr vielfältig, von Filme über Musik, über politische Diskussionen bis hin zu wirklich Party. Mhm.
Wie organisiert sich denn ganz konkret eure Gruppe? Also wie oft trefft ihr euch? Wie engagiert man sich für euch?
Und gibt es da Treffen, die auch öffentlich sind?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ist auch
gewünscht. Ja, ja. Dann sag doch mal.
Es ist im Moment so, dass eigentlich der erste Mittwoch im Monat, haben wir heute den ersten Mittwoch im Monat?
Ja. Also heute treffen wir uns.
Genau, heute. Aha. Und zwar um 19 Uhr im Studierendenhaus ist immer ein offenes, öffentliches Plenum. Die anderen Treffen sind auch öffentlich. Es ist nur so, ich glaube, alle 2 Wochen treffen wir uns da. Und in Arbeitsgruppen manchmal noch öfter. Zum Einstieg ist dieses Treffen am ersten Mittwoch im Monat 19 Uhr immer am besten im Studierendenhaus, weil bei anderen Treffen oft irgendwie über Details gesprochen wird und irgendwie Arbeitsgruppen gerade aktiv sind. Aber das ist ganz bewusst. Wir wollen, dass da viele Leute dazukommen.
Also ihr trefft euch dann und spaltet euch auf in einzelne Arbeitskreise. Welche Arbeitskreise gibt es da? Wie funktioniert das?
Also es gibt Leute, die kümmern sich einfach um das Konzept, um das weiter zu bearbeiten. Es gibt Leute, die kümmern sich um das Netzwerk von den unterschiedlichen aktiven Gruppen, die schon im Hause bestehen oder die Gruppen, die sich gerne andocken wollen. Dann gibt es Leute, die kümmern sich einfach um Veranstaltungen. Ihr könntet ja auch überlegen, ihr macht jetzt als Radio X eine Veranstaltung im Studierendenhaus. Also laden wir euch ein für die
Idee. Wenn man dazu sagen muss, da ist der AStA immer noch der Hausherr.
Genau.
Also das läuft über den AStA, wir können da höchstens.
Aber wir sind ein guter Mittler.
Aber da haben wir auch die richtigen Leute heute eingeladen. Da gibt es auch im Hintergrund schon Planungen. Ich will da jetzt nicht zu viel sagen, aber Radio X macht ja immer Partys. Vielleicht können wir auch dann irgendwann im Studierendenhaus unsere Zuhörerinnen, Freunde, Freundinnen von Radio X einladen zu einer Party, die wir ja 1 bis 2 Mal im Jahr für uns, für unsere Hörer und natürlich auch für unsere Portokasse, weil Radio X ist ja nicht kommerzielles Lokalradio, veranstalten. Ja, dann gibt es aber auch noch eine Planung oder ist das für den Sommer von eurer Seite aus? Vielleicht kann man dazu noch mal was sagen.
Vielleicht ganz kurz schon mal, wir haben in den letzten 2 Jahren immer auf dem Campus im Juni im Sommerfest gemacht. Das hieß in den letzten 2 Jahren immer Kulturcampus Mon Amour. Wie es dieses Jahr heißen wird, mal gucken, dieser Kulturcampus geht uns ein bisschen auf den Sack, aber vielleicht ist das trotzdem wieder so. Aber die Idee ist da praktisch wirklich ein ganztägiges Fest an einem Samstag im Juni zu machen. Da sind wir jetzt gerade in der Planung. Von Virus Musik sind vielleicht dieses Jahr auch mit dabei. Da müssen wir alles erst noch ein bisschen jetzt in die Planung kommen. Das Kotz hat sich letztes Jahr mit beteiligt, mit anderen Gruppen aus dem Kotz. Wir sind gerade in Gesprächen, mal gucken, ob man es gemeinsam macht. Also wieder ein ganztägiges Fest auf dem Campus, auf der Wiese vom Philosophikum wahrscheinlich im Juni. Ja, sobald wir da Näheres wissen.
Dann laden wir euch wieder ein.
Man muss vielleicht noch mal sagen, für diejenigen, die nicht an der Uni studiert haben oder die Uni nicht kennen, Kotz schreibt sich K-O-Z und nicht mit T und heißt eigentlich offiziell Kommunikationszentrum. Das wollte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal einflechten.
Wir kommen zum Ende der Sendung. Das wäre jetzt nochmal die richtige Gelegenheit.
Die nachfolgende Sendung steht schon in den Startlöchern. Ben von Virus Musikradio ist draußen schon mit Gästen da und wir wollen dann versuchen, auch eine zeitnahe Überleitung zu schaffen.
Genau, Peter, aber bitte. Vielleicht mögt ihr nochmal diverse Homepages, wie man euch erreichen kann. Nicht nur heute Abend halt im Studienhaus bei eurem Treffen, aber vielleicht habt ihr auch noch einen Internetauftritt und das jetzt wäre die Gelegenheit, den nochmal durchzugeben.
Ja, also es gibt ja die Webseite, die ist nicht so besonders toll gepflegt und ziemlich veraltet teilweise auch schon, aber da sind Kontaktdaten. Das ist die www.studierendenhaus-für-alle.de. Und vielleicht kann ich ganz kurz noch auf einen Termin hinweisen. Das wird am 20. Februar sein. Da werden, ich glaube, es läuft eigentlich über einen Ortsbeirat, aber da werden Pläne zum Campus im Studierendenhaus wahrscheinlich vorgestellt. Wir überlegen uns gerade, wie wir das von unserer Seite noch irgendwie begleiten. Vielleicht kann man sich das schon mal merken.
Und vielleicht nochmal die Öffnungszeiten vom Kotz für diejenigen, die sich das jetzt mal angucken wollen und die Einladung gerne wahrnehmen möchten, mal vorbeizukommen und den, was war das, veganen Muffin
zu probieren. Ja, mehrere Sachen. Also ich hoffe, ich habe da ein bisschen Appetit gemacht. Ja. Die Öffnungszeiten sind fast immer.
Fast immer, gut.
Also nicht früh morgens um 6, also für die ganz frühen Frühstücker, die wir weniger unter uns haben, ist es schlecht.
Ja. Bis wann abends?
Ja, je nachdem, aber bis 23 Uhr, oft aber ab 20, 22 Uhr mit Veranstaltungen.
Also Bahn meistens bis 4, 5, 6, donnerstags.
Gut, dann bleibt uns
jetzt. Aber das macht das kurz.
Es war schön, dass ihr da wart.
Ja, danke, dass wir hier waren. Lothar, Tim?
Ja, danke.
Und Nils Björn Schmidtke.
Und Etta Kivili verabschieden sich. Und nächste Woche gibt es dann, am 11. Am 11. gibt es auch wieder ein ABS-Magazin. Wieder wie immer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr hier auf Radio X 91,8, eurem Lieblings- und Kuschelradio hier in Frankfurt. Und weiter geht es dann gleich mit Virusmusik.
Ciao.